Hi, willkommen zu Stopp, Lob und Cappuccino. Gegenüber von mir sitzen meine Jungs, meine Freunde Joel und Nico. Wie geht's euch?
Hi Marc, mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch.
Ja, hallo Marc. Freue mich bei unserer allerersten Folge jetzt hier, dass wir am Start sind. Und ich glaube, wir haben ein paar spannende Themen.
Wir haben natürlich Cappuccino vor uns, frisch gemahlen. Von Nico. Wir sitzen beim Nico zu Hause, der nämlich die beste Maschine von uns hat, muss man dazu sagen.
Habe ich, ja.
Vielleicht ganz kurze Frage dazu. Meinung zu Nicos Cappuccino? So im Vergleich auch zu guten Cafés in Mainz?
Er ist auf jeden Fall in der Top 3, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, okay, doch, bin ich bei dir.
Auf 1 würde ich jetzt nicht hochjubeln, aber er ist mit Sicherheit in der Top 3.
Darf man auch nicht, er braucht so ein bisschen auch noch, dass er noch ein bisschen feilen muss und sich steigern kann.
Genau. Ja, das ist nett von euch. Ich würde mich selber auch zu den Top 5 zählen. Ja.
Oh, du bist schon ein kleiner Barista.
Aber das soll ja heute auch gar nicht Thema sein.
Genau. Wir blicken zurück auf die erste Woche der US Open. Und da starten wir doch gleich mal. Mit welchem Thema am besten? Da fällt mir direkt eins ein oder wollt ihr mir vorweggreifen?
Ja, wir stecken ja jetzt mittendrin in US Open. Habt ihr denn viel geguckt?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist natürlich bei den US Open ein bisschen schwierig, dass es halt nachts ist. Und ja, irgendwann muss man auch mal schlafen. Aber so viel man halt gucken kann, das beginnt ja meistens um 20 Uhr. Und habe ich eigentlich die meisten Matches schon, also viele mir angeguckt, vor allem im Herrenbereich.
Der fängt sogar schon um 17 Uhr an.
Obwohl es geht, wollte ich gerade sagen, eigentlich ist US Open mit nach French Open eines der besten Turniere, vielleicht noch besser als den French Open, das beste Turnier, was man gucken kann, da viele arbeiten bis 17, 18 Uhr und ab 17, 17.30 Uhr geht's eigentlich los.
Ja, Marc, weil du bist ja so auch so ein iPad-Gucker wie ich, ne, dass man im Bett sein iPad hat und nochmal so Serien guckt oder so und jetzt halt dann mit dem irgendeinem Player halt dann die US Open. Das heißt, ich gucke eigentlich die ganze Nacht, das läuft zumindest die ganze Nacht.
Ja, also ich arbeite auch bis abends ganz normal und dann läuft eigentlich bei mir der Eurosport-Player, pick mir meine Matches raus, auf die ich es abgesehen habe. Und dann geht's los.
Ja, bei mir ähnlich. Guck halt auch viel übers iPad, vor allem viel abends, so nebenher noch auch. Aber ich muss ehrlich sagen, es waren bisher, da kommen wir bestimmt gleich drauf auch zu sprechen, wenige Matches, die mich so bisher vom Hocker gehauen haben.
Okay. Vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz dazu sagen, das Stand jetzt bei der Aufnahme sind die Achtelfinals durch. Dazu kommen wir aber noch mal später.
Ja.
Wir blicken erst nochmal zurück auf die erste Woche.
Genau. So ein zusammenfassend die erste Woche einfach. Was war denn für euch so ein Ding aus der ersten Woche, bei dem ihr sagt, das fandet ihr überraschend zum Beispiel?
Ja gut, ich nehme an, da sind wir uns alle einig. Tsitsipas fliegt in der ersten Runde gegen den Kolumbianer Galar raus.
Ja.
Von Galar muss ich persönlich sagen, da müsst ihr einschreiten, wenn ihr was wisst. Ich habe ihn öfter schon spielen sehen, aber für mich war es der Standardspieler, der immer versucht oder immer gekratzt hat an den Top 100, 110, aber nie wirklich reingekommen ist.
Ja, also auf jeden Fall jetzt keiner, wo man sagt, dass man geglaubt hat, also ich hätte niemals geglaubt, dass er das gewinnt, aber die Art und Weise, ich meine, der hat den ersten zwei Sätzen, hat er ihn ja richtig vorgeführt.
Wie waren die? 6-0 und 1?
Ich glaube, stand ja bis
0 und 1.
Ich glaube, genau, stand ja 6-0, 5-0 und dann hat er, glaube ich, sein erstes Spiel gemacht, so ungefähr. Und er hat es ja auch danach im Interview gesagt, der Tsitsipas, dass er Weltklasse gespielt hat, der Galar, und er selbst nicht. Aber auf jeden Fall die mega Überraschung und hätte ich niemals mitgerechnet, dass der so deutlich dann aus dem Turnier rausfliegt, direkt erste Runde.
Aber wie erklärt ihr euch das, die Leistung von Tsitsipas? Wie waren denn seine Vorbereitungsturniere? Er hat doch eins gewonnen.
Ja, gute Frage, berechtigte Frage.
Hat er nicht eins gewonnen sogar gegen Medvedev? Da hat er so super viel Surf und Volley gespielt?
Da bin ich mir jetzt unsicher.
Ja? Ich meine, der hat ein Vorbereitungsturnier sogar gewonnen.
Ich glaube, er hat aber nicht so eine gute Hardcore-Saison gespielt, wie man sonst von ihm erwartet hat.
Ja, aber ich meine, er spielt ja irgendwie auch keine Rolle. Er muss das Ding gewinnen, wenn er selber den Anspruch hat, Grand Slam-Titel zu gewinnen. Kannst du nicht in der ersten Runde, klar, das sind alles Top-Spieler auf eine gewisse Weise, alles Top-100-Spieler, aber
der war noch nicht mal Top-100? Ist er Top-100 ja, mittlerweile Galan?
Jetzt wahrscheinlich schon, weil er, ich glaube, die dritte Runde erreicht hat. Okay.
Die 95% der Grand-Slam-Teilnehmer sind vielleicht alles Top-100-Spieler. Es gibt immer welche, die aus der Quali nochmal durchkommen, aber das muss er halt einfach gewinnen. Ja. Und dass er die ersten zwei Sätze da eigentlich mal
so unter die Räder kommt.
Unter die Räder kommt, das ist schon
Und, vielleicht muss man noch dazu sagen, der war ja Anwärter auf die Eins der Welt auch noch. Vor den US Open. Der hat zu den fünf Spielern gehört, die Eins der Welt werden können. Deswegen finde ich es umso krasser, dass er erste Runde fehlt. Meint ihr, er hat sich da vielleicht auch super unter Druck gesetzt?
Naja gut, aber mit dem Druck muss er leben. Der will den Grand Slam gewinnen, er ist 4, 5 der Welt zurzeit. Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, aber ist Top 5, müsste er sein.
Mit dem Druck muss er leben.
Ja.
Mit dem Druck leben die alle da vorne.
Wollte ich gerade sagen, er ist nicht der alleine, der den Druck hat, den haben auch andere auch. Und klar, ist nicht einfach. Ich war in der Situation selbst noch nie, aber ja, das war für mich auf jeden Fall mit die größte Überraschung in der ersten Runde.
Ich finde, da macht man sich auch ein bisschen zu leicht seine Aussage, der Gegner hat Weltklasse gespielt und er hat sein schlechtes Tennis gespielt.
100%.
Das machen mir auch zu viele.
Weil das hast du von Roger oder von Nadal oder von Djokovic auch nie gehört. Nee. So viele Gegner haben das beste Match gegen die gespielt.
Und gewinnen trotzdem.
Die Kunst ist es, die Matches zu gewinnen, wenn du schlecht spielst.
Aber ich glaube, das ist mal, ich meine, wir sind alle drei in einer Ära jetzt aufgewachsen, mit Mitte 30. Wir sind Roger Federer und Rafa Nadal und ja jetzt auch Djokovic Kinder sozusagen. Die Typen gewinnen halt immer. Und das ist ja bei denen wirklich absurd, dass die Gegner teilweise das beste Tennis spielen in ihrem Leben. Und trotzdem sind die drei immer als Sieger vom Platz gegangen. Und das jetzt auch die letzten 20 Jahre. Und ich glaube, die Ära ist vielleicht auch jetzt so ein bisschen vorbei. Das ist viel offener, wie wir es ja auch beim Damentennis sehen. Dass da irgendwie gefühlt auch momentan vielleicht auch jeder gegen jeden Spiel gewinnen kann. Also es ist auf jeden Fall deutlich, deutlich offener, finde ich.
Und ich habe gerade mal nachgeschaut. Tsitsipas hat Cincinnati Finale gespielt, gegen Djokovic verloren und im Halbfinale gegen Medvedev gewonnen. Also ist ja schon eine super, super Vorbereitung eigentlich für die US Open.
Ja, auf jeden Fall, stimmt.
Ja, gut, klar, da gehst du halt. Und ich meine, Tsitsipas ist ja immer einer, wo man sagt, er ja, ist ein großer Favorit.
Ja, und er ist ja auch topfit. Also ich kann mir nicht erzählen, dass er Halbfinale irgendwo spielt und dann oder Finale spielt und dann nicht mehr fit für das Turnier ist. Das gibt's ja manchmal. Ja. Spieler, so Überraschungskandidaten, Vorbereitungsturnier, gewinnen oder weit kommen und dann platt sind. So vielleicht wie Djokovic.
Ja, genau.
Für die US Open. Das darf man vom Tsitsipas ja nicht erwarten.
Ja, aber nochmal auf den Punkt vom Nico aufzugreifen. Wir sind der Ära Nadal, Djokovic, Federer groß geworden. Und ja, deswegen ist ja jetzt umso spannender und schöner, meiner Meinung nach schöner, dass es jetzt immer wieder mal wahrscheinlich einen neuen Sieger geben wird. Diese US Open auf jeden Fall.
Ja.
Wissen wir schon. Und was dann in Zukunft folgt, wird sich zeigen.
Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, dass einer mit der größten Überraschung, dass der Grieche direkt erste Runde raus ist. Nicht der einzige. Mir sind für mich auch noch andere Überraschungen. Also du hast ja gerade mit Tsitsipas gekommen. Für mich ist natürlich auf jeden Fall, das muss man auch ansprechen, ich glaube, die schlechteste deutsche Beteiligung bei einem Grand Slam seit, ich habe es glaube ich in der Zeitung gelesen, seit 1984.
Wow.
Alle
Männer und Damen.
Männer und Frauen, außer muss man jetzt rausnehmen, die Jule Niemeyer, die ja gegen die Polen
Swiatek
Nummer 1 der Welt. Swiatek,
wie man sagt. Kann man mal verlieren gegen Nummer 1 der Welt.
Kann man mal verlieren und die hat aber auch ein gutes Turnier gespielt.
Auf jeden
aber
Fall.
Ansonsten alle Damen relativ und alle Herren auf jeden Fall erste Runde raus. Klar, ich habe das Match gesehen von vom Altmaier gegen Sinner.
Das war ja umkämpft.
Es war umkämpft und er hat ja auch den ersten Satz gewonnen. Und ja, gut, klar, Sinner ist halt auch eine absolute Maschine, sag ich mal. Und kann man gegen den auch verlieren, kann man jetzt auch nicht erwarten, dass der Altmaier das gewinnt. Aber trotzdem unterm Strich, im Großen und Ganzen ist es natürlich eine enttäuschende Abschneiden der Deutschen, muss man mal ganz klar sagen. Ja.
Ganz kurz, Marc hatte ich es eben auch gefreut, dass Nico gesagt hat, dass der Sinner eine Maschine ist.
Auf jeden Fall.
Ja,
wir werden noch.
Ihr feiert den halt so ab, ja. Und ich muss ehrlich sagen, der ist gut und alles, aber ich sehe bei dem, das ist ein anderes Thema vielleicht.
Da kommen wir nochmal drauf zurück, ganz bestimmt.
Auf das Thema mit der deutschen Beteiligung oder generell Tennis, DTB, können wir auch nochmal gesondert ein Thema machen.
Auf jeden Fall.
Das wird vielleicht ein bisschen ausführlicher sein, weil da ist auf jeden Fall Redebedarf, würde ich immer sagen.
Ja. Ja gut, klar, man muss sehen, Otte war verletzt, kommt zurück.
Verstehe ich.
Hat ein super Jahr gespielt. Ist okay, dass er verliert. Ich glaube, Struff, kam der nicht rein oder war der auch also noch nicht fit? Oder
der hat Quali gespielt,
der war auch lange verletzt, ja. Aber dann ist ja die Frage, wo sind die ganzen anderen Spieler?
Ja, also vom Nachwuchs kommt dann natürlich jetzt momentan wenig, gerade auch bei den Herren. Ja, ich meine, klar, es ist, wie gesagt, wie du gesagt hast, ich meine, Der kommt von einer Verletzung zurück, der Otto. Zverev ist momentan verletzt.
Stimmt, Zverev also, ist verletzt.
Ja, ja. Ich meine, das war ja auch mal ein Garant, zumindest mal fürs Viertelfinale. Aber dann kommt ein oder andere zusammen. Und individuell ist, glaube ich, jede, sag ich mal, Geschichte halt nachvollziehbar. Aber in der Summe ist es halt schon ein schwaches Abschneiden, muss man mal ganz klar sagen.
Ja. Auf jeden Fall. Kein Vergleich zu den früheren Jahren. Ja. Und apropos verletzte Spieler und eventuell schwer mit zurückkommen, nicht mehr zurückkommen. Dominic Thiem. Kommt er nochmal zurück? Schafft er es nochmal in die Top 30? Top 10?
Boah, also ehrlicherweise, die letzten Matches, die ich jetzt von ihm gesehen habe in dem Jahr, das fand ich irgendwie schon schwach. Das sieht ihm gar nicht ähnlich. So wie er gespielt hat.
Geh mal ein bisschen näher drauf ein. Du meinst wahrscheinlich das viele Gestrahle?
Ja, der schießt rum. Der hat die Matches, der hat ja jetzt in letzter Zeit viele enge Matches gewonnen. So dritter Satz, 7-6 und sowas. Aber das hat er dann halt irgendwie, ich glaube, aufgrund seiner Erfahrung. Und er ist halt mental wahrscheinlich auch super stark, aber nicht durch seine spielerische Klasse gewonnen. Also ich finde, der hat einfach, der ist weit weg von seinem Level, was er mal abgerufen hat. Die haben dann auch letztens bei Eurosport, bei dem Vorbericht zu den US Open, alte Szenen gezeigt, weil er hat ja, glaube ich, 2020 gewonnen.
Ja.
Also da hat er gespielt, wie der da draufgeschossen hat und getroffen hat. So viel Spin in der Vorhand, so dominant. Und ich finde, das ist irgendwie gar nicht mehr da. Viele sagen ja, es liegt an seinem Handgelenk, dass er diesen Spin nicht mehr machen kann, nicht mehr aufbringen kann. Aber
hat er woher auch kommt das? Mit den besten Kickaufschlag der Tour?
Der hat ja immer so schnell gespielt. Liegt es vielleicht auch an dem Trainerwechsel, dass sich das jetzt bemerkbar macht, dass er so lange beim Pressing trainiert hat? Günther Pressing und jetzt gewechselt hat und dann vielleicht,
also ich glaube,
dass die Folgen sind?
Ich sehe es auch. Also die Matches, die ich gesehen habe, für mich, da war einfach kein Matchplan zu erkennen, sondern er spielt halt teilweise Wahnsinns-Rückhand einhändig, Longline-Winner und Schuss hier und da. Und das ist dann teilweise super spektakulär, aber auch gefolgt von wieder unerklärlichen Fehlern, die er macht. Und aber ich glaube, der kommt zurück, weil der hat es ja schon mal gezeigt, dass er so gut spielen kann. Ich glaube, dass der ein absolutes Trainingstier ist und dass der das den Einsatz da noch bringen kann. Ob das wirklich sein Handgelenk ist, das finde ich von außen immer schwer zu beurteilen. Vielleicht hat er wirklich Schmerzen, weil ich habe ja auch ein bisschen Handgelenksprobleme und merke selber, wie das einen einschränkt.
Stimmt,
ja,
stimmt,
gar guter nicht Punkt. So, macht nicht so, manchmal macht, nimmt das dann auch so ein bisschen den Spaß, aber ich glaube schon, dass der, ich bin mir sicher, zum Anfang des nächsten Jahres wieder zurückkommen. Für mich, ich finde, der hat einfach keinen Matchplan. Also
er spielt, sieht sehr wild aus, sieht immer alles total, top oder top aus. Ja,
total. Und ich glaube, wenn er den wieder findet, dann kann der jeden schlagen, weil der hat alle Schläge. Ich glaube, dass der wieder zurückkommt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der nochmal zurückkommt. Der braucht länger als, wie gut, da sind wir auch verwöhnt, ja, der Nadal oder Djokovic, wie sie alle heißen, die drei, die sind halt verletzt, kommen zurück und gewinnen jedes Turnier. Bei den anderen ist das halt nicht so. Ich glaube, bestes Beispiel ist jetzt beispielsweise auch der Djokovic, der ja auch verletzt war, lange, hatte dann auch jetzt bisher keine so überragende Saison gespielt und gewinnt dann plötzlich aus dem Nichts das Vorbereitungsturnier des Masters.
Ja, in Cincinnati, also
genau. Und das ist ja auch keine gute Saison und ist super schwer zurückzukommen, weil die spielen halt alle so gut gibt keinen aus der Spielstärke dann so von Thiem, finde ich, der dann so richtig dominiert.
Ja, für mich ist er so ein bisschen ein Rätsel einfach. Der war früher für mich immer so ein ganz, ganz bodenständiger Spieler mit seinem Thiem, was er super, super lange hatte. Und dann, der hat sich so viel irgendwie gewechselt. Trainer gewechselt, Physio gewechselt, Manager gewechselt. Da ist so viel passiert. Und auch irgendwie im Nachhinein, wenn man Interviews liest, auch immer irgendwie war das komisch. Also es ist immer so kein guter Abgang gewesen. Und ich weiß nicht, also irgendwie der Thiem, auch wie er jetzt spielt, der ist für mich so ein bisschen, ich mag den gerne, aber ein Rätsel. Ich weiß nicht, da wo bei dem die Reise hingeht.
Auf jeden Fall eine Wundertüte. Spannend zu beobachten, wo es hingeht. Also ich bin echt mal gespannt. Ich bin gespannt, wie er beim ersten Grand Slam im nächsten Jahr, wie es da bei ihm aussieht. Ja.
Was sagst du, Angel? Kommt er zurück oder nicht?
Ich sag nein.
Ich bleib bei Nico. Ich sag auf jeden Fall ja. Zu viel Qualität für den Spieler. Und wenn er das hoffentlich mit seinem Handgelenk in den Griff kriegt, das scheint ihn ja wirklich zu hindern. Wenn ich auch noch jetzt die mentalen Sachen da mit Coach, Thiem und so weiter dazukommen. Aber ich denke auf jeden Fall, dass er noch zurückkommt. Dauert, wird noch dauern. Wie alt ist er mittlerweile? Ich glaube 27, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, so Ende 20. Ich glaube, aber hat er noch Zeit?
Hat noch Zeit, ja.
Also ich glaube, ich würde mich wirklich wundern, wenn der jetzt von der Top 10 Bildfläche verschwindet. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Der wird da, glaube ich, schon wieder reinkommen. Ja,
ja, ich meine, es gab bei Comebacks gab es ja schon alles. Da gab es ja Del Potro, der auch alle möglichen Verletzungen hatte. Der kommt zurück und ist sofort da. Ja. Und gewinnt alles. Dann gab es auch Spieler, die sind nie wieder zurückgekommen.
War Del Potro, hat auch, kam zurück, ja. Aber also
Del Potro, die jedes Comeback immer wieder top.
Aber hat auch gebraucht ein bisschen. Hat
gebraucht.
Ja, auch immer bisschen gebraucht. Ich meine, ist es halt so, dass du die, ich glaube, diese Fitness, die kannst du dir vorher natürlich irgendwie antrainieren und wie auch immer, aber dann halt diese Match-Fitness ist schon was ganz anderes. Ja, also da wird auf jeden Fall, wird der noch ein bisschen brauchen, aber der hat ja jetzt noch
genug 7, 8 Jahre wahrscheinlich.
Ja, da kann er auf jeden Fall, und wenn, ich würde mich so wundern, wenn der, sag ich mal, nicht in dieser Top 10 Ding wieder zurückkommt. Würde mich echt wundern. Naja.
Bleibt spannend.
Bleibt spannend.
Wir werden es beobachten.
Genau. Ja, auf jeden Fall, was für mich jetzt noch, um das jetzt nochmal abschließend zu sagen, die Überraschung in den ersten Wochen sind, muss man natürlich auch noch erwähnen, ist der Abschied von Serena Williams.
Absolut.
Die ja. Kann man, glaube ich, kurz und knapp zusammenfassen.
Auf jeden Fall.
Sensationelle Karriere hingelegt. 23 Grand Slams und jetzt dann letztes Match und Abschied von der vom Welttennis.
Ja, das ist krass. Ich meine, seitdem man eigentlich Tennis guckt im Fernsehen, sieht man eigentlich Serena Williams immer
heftig,
Titelkandidat.
Ja.
Heftig. Beide Williams-Schwestern wahrscheinlich. Aber die sind ja immer da gewesen.
Immer gefürchtet, immer abgeliefert.
Immer.
Ja. Muss meinen Hut vorziehen.
Auf jeden Fall. Also auch, ich glaube, das gilt ja für euch drei auch. Wir sind wahrscheinlich alle drei etwas mehr am Herrentennis dran, weil wir auch das einfach ein bisschen mehr verfolgen. Aber das war immer eine Serena Williams, die auch sensationelle Matches gespielt hat, Turniere. Und konnte man immer auch, waren immer geile Matches bei ihr auch dabei, muss man mal ganz klar sagen. Ja,
ja. Serena, wenn du das hörst,
ja.
Schönen Ruhestand, genieß die Zeit in Miami Beach.
Ja, genau, ja, schöne Zeit, die wird sie, glaube ich, haben.
Und
aber Spaß. Marc, was ist denn für dich die größte Überraschung jetzt? Negativ wie positiv?
Okay, ich fange mit der positiven an,
okay,
weil ich fange gerne mit was Gutem an.
Mhm. Oh, okay.
Und ich glaube, die habt ihr alle nicht auf der Rechnung. Moutet.
Oh, das wollte ich sagen.
Wirklich?
Absolut. Soll ich dir auch sagen, warum?
Ich sag dir auch warum, ne? Ich sag warum.
Okay, sag du.
Weil ich habe angefangen.
Okay, ja, sag du ruhig.
Moutet ist als Lucky Loser ins Hauptfeld gekommen, hat 2 Qualifikationsrunden gewonnen und die 3. verloren und kommt als Lucky Loser rein, spielt in der 1. Runde gegen Wawrinka. Okay, hätte man, stand jetzt auch ein witziges Wawrinka, selbe ähnliche Thematik wie Team, hätte man schon mit rechnen können, dass Moutet gewinnt. Gewinnt danach aber gegen, wisst ihr es gegen wen?
Ich weiß es nicht mehr auswendig.
Ich habe nur das letzte Match von Moutet gesehen. Das habe ich live mit mir angeguckt.
Das ging Rüd.
Ja.
Er gewinnt in der 2. Runde gegen gesetzten Spieler Van de Sandschub, der letztes Jahr, ich, schon im Viertelfinale war.
Auch wow.
Echt, ja.
Unangenehmer.
Und in 4. Auch jetzt nicht.
Ja.
Gewinnt die 3. Runde dann auch noch gegen, auch relativ überraschend in der 3. Runde, Cachin, Argentinier. Und verliert dann knapp, aber muss man sagen, gegen Rüd, auch ein bisschen Kopf mitgespielt, 4. Satz, bisschen weggegangen, zu leicht. Mit bisschen mehr klarem Kopf, glaube ich, kommt er dann 5. Satz und dann ist alles möglich.
Ja, also hast du das Match gesehen, das letzte gegen Rüd?
Ich hab's gesehen,
komplett. Ja, der war ja schon komplett müde, ne?
Komplett gemerkt. Durch, hat aber immer zwischen den Ballwechseln lamentiert,
komplett.
Und konnte sich bewegen, hat aber, ist dann auf einmal gelaufen wie ein Hase.
Ich glaube, er hat den Rüd auch damit total rausgebracht. Das war auch so ein Punkt, den ich euch mal fragen wollte. Findet ihr manchmal, dass die Spieler dann, man sagt zwar immer, ja, der ärgert sich, es ist ja sein Problem, wenn er lamentiert, aber bringt ihr damit auch den Gegner raus? Ist es dann blöd für den Rüd, dass der Schiri eingreifen sollte und müsste sagen, Junge, halt mal jetzt den Ball flach. Du störst einfach.
Ich würde definitiv sagen, ja.
Ja, das
absolut.
Ist, ich glaube auch. Also es gibt wenige Spieler, die das nicht berührt. Also wenn ihr in eure eigene Tennis Karriere denkt, die vielleicht auf einem anderen Niveau ist, aber das stört einfach oder das kann dich rausbringen. Ja, auf der einen Seite freut man sich vielleicht, wenn der Gegner sich aufregt oder Mätzchen macht, aber es kann auch dann zu viel sein und dann nervt das auch. Also ich kann das schon verstehen. Aber ich finde, der Moutet, um das zu sagen, der hat mich auch überrascht. Ich habe das Spiel gegen Rüd gesehen und da war mir sofort wieder klar, das wäre so ein Gegner, gegen den hätte ich gar keinen Bock zu spielen.
Du kannst aber sagen, er spielt, warum, wie spielt Moutet, klassischer?
Er spielt Linkshänder, bewegt sich wie so ein kleiner Wiesel, links, rechts, hat ein gutes Ballgefühl und spielt mit seiner Vorhand einen hohen Topspin-Cross, also ein ganz ekelhafter Gegner. Für mich wäre das so ein richtiger ekelhafter Gegner. Ich würde es hassen, gegen den zu spielen.
Wobei, witzigerweise, so muss man ja sagen, Nikos Spiel geht hier so ein bisschen in die Richtung. Ja, auf, also wir spielen ja auch alle Tennis und Nico ist ja auch jemand, der viel Touch, den Rhythmus bricht vom Gegner, weil er viel Slide spielt, Stopp spielt, mit der Vorhand plötzlich dann schnell spielt. Deswegen interessant, dass so ein Spieler ja, dir gar nicht liegen würde.
Der würde mir nicht liegen, weil das genau, der ist so ein quirliger Typ, der von der Grundlinie bewegt sich, steht immer super tief und
bringt auch zu viel zurück.
Bringt viel zurück. Also jetzt so richtig ekelhafter Gegner und ich würde eigentlich, mich wundert immer, dass er irgendwie Probleme hat, so richtig so durchzustarten, weil ich finde ihn eigentlich richtig gut, muss ich sagen.
Ja, irgendwas fehlt aber.
Ja, meint ihr, dass er einfach weggeschossen wird von diesen anderen durchtrainierten Mutanten wie einem Berrettini, der hingeht, und also als Beispiel des Berrettini, und einfach den vom Platz schießt?
Ja, ich glaube aber auch, dass der
wird halt auch von einem Fritz, vom Kyrgios und von den ganzen anderen weggeschossen.
Ja, garantiert. Ich glaube, das ist schon bei ihm auch so ein, die, ich glaube, die, ich hab, das haben die sogar die Kommentatoren gesagt, ich hab, war das nicht natürlich jetzt nicht so 100% drin, aber dass der, die französische große Tageszeitung, die L'Équipe geschrieben hat, welchen Moutet sehen wir heute, weil ja, er halt so viele Gesichter hat. Ne?
Ja,
also man
ja,
weiß
ja
bei ihm nicht, ich glaube, der ist halt auch so, so der hat schon so, sag mal so vor sich, so ein Tennispsychopath auch. Ja? Ja. Also der heute mal so und morgen mal so und der auch von jetzt auf nachher komplett ausrasten kann, ja, und dann halt, da geht gar nichts mehr bei dem. Also, aber wenn der das vielleicht ein bisschen mehr in den Griff kriegt, kann der schon, denke ich mal, viel mehr machen. Aber auf jeden Fall, ja, also schon ein guter Punkt mit Moutet.
Bleiben wir bei den positiven Überraschungen, Nico?
Eine Sache noch zu Moutet, weil er ist nämlich der einzige Spieler im Achtelfinale gewesen, der nicht in den Top 100 war. Das hatte ich nämlich noch gesehen. Das fand ich krass.
Krass, hat gesunken, gell?
Ja.
Hinter 130 sogar, oder?
Ja, 120, 127, irgendwie sowas. Also das war letzter Punkt zu Moutet, das fand ich noch super interessant. Einziger Spieler nicht in den Top 100.
Stimmt.
Ja, also was meine positiv ist, ich muss ganz ehrlich sagen, bisher waren das wenige Matches, die mich hier vom Hocker gerissen haben bei den US Open. Also wo ich wirklich vom Fernseher saß oder von meinem Tablet und gesagt habe, oh krass, ich komme hier nicht mehr weg. Aber was mir, weil ich es gestern gesehen habe, das letzte Match jetzt, Tiafoe gegen Nadal. Ich bin kein großer Tiafoe-Fan von seiner Spielart, wie er spielt. Aber der hat mich gestern beeindruckt, muss ich sagen. Ich finde, der hat richtig stark gespielt. Und das war für mich eine positive Überraschung, vor allem, dass er es durchgezogen hat, weil ich hatte schon das Gefühl, dass er über die ganzen Sätze der bessere Spieler war. Und er hat es auch durchgezogen bis zum Ende. Fand ich, das war für mich eine große Überraschung, muss ich sagen.
Ja.
Hätte ich nicht erwartet.
Also sehr interessant, weil wir haben ja schon öfter über Tiafoe gesprochen. Und dass er so ein Spieler ist, da haben wir uns ja oft schon so, sag ich mal, drüber geärgert, dass er ein gutes Match spielt, verliert aber, und man hat das Gefühl, er ist trotzdem zufrieden, dass er es nicht durchzieht.
Aber ich glaube, das ist so seine Mentalität, dieses US-Show-Gehabe, das sein, das
ja, umso
sein,
besser für
der
ihn,
ist so ein Typ,
dass er es jetzt mal durchgezogen hat, gegen so Nadal, und auf nicht in fünf Fall Sätzen verliert und sagt, oh, war trotzdem ein geiles Match.
Ja, und der, great also, battle. Ich muss sagen, das war echt ein Match, wo ich gestern gesagt habe, wow, das hat mich mal richtig beeindruckt. Ja.
Jetzt kommt
mein Name. Da möchte ich aber da noch später auf die achten.
Ja, und was mich auch beeindruckt hat, ich habe das Match gesehen von einen Satz leider nur, weil das hat zeitlich nicht gepasst, aber Alcaraz habe ich gesehen gegen, wie heißt er nochmal, Alcaraz gegen Brooksby. Muss ehrlich sagen, Brooksby hat schon, ja, also er hat wenig Gegenwehr gegeben, aber er hat im dritten Satz, glaube ich, hat Alcaraz 3-0 hinten gelegen und plötzlich, ich habe gedacht, okay, ich habe eingeschaltet zum dritten Satz, sehe die ersten drei Spiele, er liegt hinten, denke mir so, was passiert hier? Ich komme und plötzlich dreht das Match oder wie? Und plötzlich aus dem Nichts hat er den so weggeschossen, hat Bälle gespielt, Wahnsinn, hat komplett drei Gänge hochgeschaltet und macht ihn komplett weg. Also fand ich dann auch krass. Bin mal gespannt. Ja, also die beiden positiv bei mir.
Können wir dann vielleicht nochmal auf das erste Match eingehen? Weil ich habe da noch das große Aber beim Tiafoe.
Und jetzt bin ich mal gespannt.
Wollen wir das nicht später bei den Achtelfinals machen?
Wenn wir auf alle Matches nochmal eingehen?
Ja, weil ich dann auch nochmal den Matchplan von Nadal sehr hinterfragen
möchte. Das wäre nämlich auch mein Punkt. Ja, aber das können wir dann gerne später machen. Ja. Okay.
Ja,
das sind so deine zwei positiven.
Genau. Und negativ habe ich ja schon gesagt, Tsitsipas und ja, deutsches Tennis ist natürlich ein bisschen ja,
ja,
negativ. Und bei dir?
Kyrgios.
Positiv?
Positiv. Also ihr wisst ja beide, dass ich gar kein Kyrgios-Fan bin. Von seiner Art und Weise. So, sein Spiel ist unglaublich, aber wie er sich gibt, und ich bin einfach kein Fan. Und ich habe ja vor den US Open gesagt, ich glaube nicht, dass er weit kommt, weil er die letzten Wochen und Monate so erfolgreich gespielt hat, Wimbledon-Finale. Und alle gesagt haben, boah, wenn der seinen Kopf beisammen hat, ist es ein Kandidat, der einen Titel gewinnen kann. Und ich hätte meine Hand dafür ins Feuer legen können, dass der früh rausfliegt, weil er hat selbst mal gesagt, er hat ein Problem damit, wenn die Erwartung so hoch ist. Das hat er, glaube ich, jetzt wieder auf Instagram in seiner Story, hat er das wieder gesagt. Sobald die Erwartungen hoch sind, hat er ein Problem. Und dass er das so gut hinbekommt, so durchspielt, fand ich schon krass. Deswegen ist es super gefährlich. Er ist super gefährlich, dass er das komplett durchzieht.
Ja, ich glaube, wenn wir später auf die Favoriten kommen, kann man ja mal, ich glaube, vielleicht spielt er da eine größere Rolle.
Also das war auf jeden Fall meine Überraschung. Hätte ich nicht erwartet.
Mhm.
Positiv?
Negativ. Du hast eben positiv gesagt. Ach so, du.
Sorry. Genau, abschließend ja. Positiv, negativ. Ehrlicherweise würde ich wahrscheinlich auch auf Tsitsipas gehen, weil ich einfach das super, super enttäuschend finde, super schwach finde.
Dann hilf ich dir vielleicht ein bisschen auf die Sprünge, weil dir jetzt vielleicht gerade nicht so jemand einfällt. Außer Tsitsipas sind wir uns ja alle einig. Für mich ganz klar, weil es ein Top-10-Spieler ist. Hurkacz. Rubi Hurkacz fliegt in der zweiten Runde raus. Gegen Iwaschka.
Ja,
in der zweiten Runde.
Ja, wobei man aber sagen muss, wenn ich dich unterbreche gerade, Iwaschka hat danach auch, also er hat gute Leute geschlagen, ne?
Das
also
richtig.
Er hat Mosetti geschlagen.
Aber ist das für dich Grund genug, dass du sagen kannst?
Das meine ich ja. Die Jungs müssen das gewinnen, wenn die halt wirklich Top-10-Spieler sein wollen. Das heißt Top-10, du musst halt mal mindestens Viertelfinale im Dings haben, damit du den besten 8 gehörst. Und dann kannst du nicht zweite Runde verlieren. Vor allem eigentlich Hurkacz, Hartplatz, guter Aufschlag.
Mega.
Ja,
krasses Volley-Spiel.
Vorhand, der hat alles und ja, Iwaschka ist ein solider Spieler, aber jetzt für mich auch keiner, wo man sagt, er ist ein Garant fürs Halbfinale oder Viertelfinale.
Ja, der Iwaschka wahrscheinlich auch das Grand Slam seines Lebens bis jetzt gespielt. Super gut.
100%.
Bimute, alles schön und gut. Aber als Hurkacz muss das Match einfach für mich gewinnen.
Ja, Hurkacz habe ich gar nicht gedacht. Der ist von der Bildfläche so still und heimlich. Ist er
ganz heimlich, hat niemand so richtig mitbekommen.
Aber ich finde ja generell wenig Aufmerksamkeit. Ich nehme den nicht so wahr.
Ich glaube, der ist jetzt auch kein krasser Magnet. So.
Hat aber, auch schon Tausender gewonnen. War auch dann noch zusätzlich, glaube ich, in einem im Finale.
Wir haben ihn ja live gesehen bei den French Open dieses Jahr. Wir waren bei den French Open.
Und gegen Cecinato war das?
Genau.
Och,
das und war, gut, das war irgendwie gefühlt David gegen Goliath.
Das war wirklich, also ja. Da hast du den Unterschied gesehen von einem Top-10-Spieler und einem, der 190
irgendwas. Und der ist halt ein ganz ruhiger Typ, ne? Also der ist jetzt keiner, der, also so, das, was man so macht, ein ganz ruhiger Typ. Und ja, aber ja, der muss das natürlich auch gewinnen. Also vollkommen klar.
Gut, wir kommen vielleicht zu unserer ersten Rubrik.
Oh, da bin ich gespannt.
Jetzt bin ich mal gespannt, was du dir da ausgedacht hast.
Marc, erklär doch mal diese Rubrik.
Die Rubrik heißt Quickfire. Ist bekannt aus dem amerikanischen Fernsehen. Und ich würde jetzt einfach mal 5 knappe, schnelle Fragen an Nico stellen.
Oh,
ich habe
mir
einfach mal
okay.
ausgesucht, weil er auch hier alles hostet und uns wieder so schön den Cappuccino bereitet hat. Und er muss relativ knapp antworten, vielleicht noch mit 1-2 Begründungen, muss aber nicht unbedingt sein.
Okay.
Bist du bereit?
Ich bin ready.
Ogier Aliassime, over oder underrated?
Overrated. Solider Spieler, aber ich habe nicht das Gefühl, dass der noch Potenzial hat, sich noch, also noch mal eine Stufe nach oben zu gehen.
Also glaubst du keine Top 5?
Nee, glaube ich nicht.
Alles klar. Nalbandians Rückhand oder lieber Cam Norris Vorhand?
Da ich jetzt mal so arrogant sage, ich habe, glaube ich, selbst eine ganz passable Vorhand und meine Rückhand ist richtig, ich habe im Rückhandtraining, habe ich häufig gefühlt, würde ich auf jeden Fall die Rückhand nehmen von Nalbandian, auf jeden Fall. Also was glaube, was Besseres wirst du nicht finden, ja.
Super, gute Antwort. Stopp und Punkt gewinnen oder lieber Tweener und Punkt gewinnen?
Boah, ganz schwierig. Eher mit dem Stopp. Der Tweener ist ein Showschlag, den ich vielleicht in einem ernsten Match nicht machen würde, weil dann gibt's auch vielleicht andere Lösungen. Wie oft kommt man dazu, einen Tweener zu machen, der dann Sinn ergibt? Dann eher ein schöner Stopp. Ja.
Interessante Antwort. Aufschlag, lieber von der Einstandseite oder von der Vorteilseite?
Ich habe manchmal bei mir gibt's Phasen, da schlage ich super gerne von der Vorteilseite auf und dann auch mal wieder Phasen, wo ich dann das Gefühl habe, ich kann von der Einstandseite besser aufschlagen. weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Manchmal ist das so. Momentan kann ich es dir gar nicht sagen. Deswegen kann ich dir keine richtige Antwort drauf geben.
Eine Antwort brauche ich.
Okay.
Wie ist es momentan?
Ich würde dann eher sagen von der Vorteilseite, weil da werden eigentlich so die meisten wichtigen Punkte entschieden. Ja.
Gut. Und die letzte Frage. Lieber dreimal ein 500er ATP gewinnen oder einmal ein 1000er?
Ein 1000er.
Einmal ein 1000er?
Ja, bei den 1000ern sind halt die absoluten Top-Spiele immer dabei. Bei den 500er kann es schon mal sein, dass du vielleicht dass da halt dass ein ganz gutes Draw hast, sag ich mal. Also würde ich lieber einen 1000er nehmen.
Die Frage müsstest du mal André Rubler stellen. Der ist ja, glaube ich, der 500er King. Der hat schon super viele 500er gewonnen. Aber ich habe noch nicht darüber hinaus, noch kein 1000er.
Ich glaube, man muss auch mal ehrlich sagen, ich würde mich wahrscheinlich über jeden Turniersieg über so ein Ding freuen, weil guck dir an, wie viele Leute gewinnen denn mal einen 250er, einen 500er. Also das sind halt wirklich nur super wenige. Und du bist beim Tennis halt meistens am Verlieren. Du gehst in ein Turnier und weißt irgendwie, es gewinnt immer nur einer.
Eigentlich verlierst du jede Woche einmal.
Ja, du verlierst eigentlich immer. Und ja.
Wahrscheinlich der Sport, in dem am meisten verloren wird wahrscheinlich.
Genau, du bist immer am Verlieren und musst, ja, wahrscheinlich, ich würde mich wahrscheinlich im Nachhinein über jeden Turniersieg freuen.
Super, sehr gut beantwortet. Dann bist du das nächste Mal dran.
Oh, okay.
Lass dich überraschen. Und vielleicht habt ihr dann auch irgendwann mal eine Überraschung für mich.
Haben wir für dich,
beim Mark. Quickfire.
Haben wir für dich.
Okay. Wir fucken nicht lange. Wir blicken auf die Achtelfinals zurück.
Okay.
Stand jetzt sind die Achtelfinals gespielt.
Magst du dir mal durchgehen?
Ja, der Marc ist nämlich unser Tableau-Meister. Mal ehrlich, der
Marc hat, Marc ist relativ spät zum, hatte eine Jugend, der viel Tennis gespielt und hat dann später wieder eingestiegen. Und jetzt ist er Feuer und Flamme und er kennt jedes Tableau und alles.
So, ja, ich kenne eigentlich wenig Spieler, die so spät zum Tennis gekommen sind.
Und die so
aber so viel Ahnung auch von den aktuellen Tennisgeschehen haben.
Ja, das stimmt. Ja. Deswegen, Marc, leg los.
Danke, die Lobern nehme ich gerne an. Vielen Dank. Und wir starten mit natürlich Medvedev Kyrgios.
Wow. Also, ich war vor dem Match, ich habe es leider gar nicht gesehen. Ich habe im Nachhinein mir die Highlights angeguckt. Aber ich war überrascht, dass der Kyrgios das nochmal gewinnt. Deswegen ist ja Kyrgios meine Überraschung. Der hat ja schon im Turnier davor gegen Medvedev gewonnen. Da hat er super viel Surf und Volley auch gespielt. Mittlerweile
eine 3-1 oder 4-1 Bilanz.
Ja, da hat er unglaublich viel Surf und Volley gespielt. Fand ich super interessant. Medvedev stand viel näher an der Linie beim Return. Habt ihr drauf geachtet?
Ja.
Viel, viel näher. Mhm.
Guter Punkt, aber Kyrgios hat es auch angekündigt. Er hat gesagt, er wird öfters Surf und Volley spielen. Und
das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Glaubt ihr, das ist so ein Psychogame gewesen von ihm? Weil ich habe mich schon gewundert, dass er das ankündigt. Ja, ich weiß, was ich machen muss. Ich muss viel surfen wollen. Ich dachte schon so, wieso sagt er das? Mhm. Und dann, Medvedev passt sich an, steht nah an der Linie. Mhm. Und er schafft es dann trotzdem wieder, ihn rauszubringen.
Ich glaube, dass jeder, also gegen Kyrgios, Angst hat zu spielen. Weil der einfach komplette Wundertüte ist. Der kann alles Mögliche machen. Und was mich auf jeden Fall überrascht hat, war, ich meine, den ersten Satz ja 7-6 gewonnen, dann den zweiten 3-6 oder 4-6 und dann habe ich eigentlich gedacht, der bricht jetzt weg. Gewonnen.
Ganz eng,
genau.
13-11.
Und dann habe ich gesagt, der bricht weg. Aber dann hat er ja nochmal gedreht und hat den eigentlich im Gewinn mal gegen Medvedev, ich glaube, die anderen beiden Sätze waren 6-3, 6-4 dann.
3-2.
3-2 sogar. Mach das mal. Also bin ich auch überrascht und ja.
Hattet ihr einen Spieler in der Jugend, du Nico, du hast ja auch super viel in der Jugend gespielt oder Marc, du jetzt auf der LK-Tour, Gegner, wenn ihr ihn im Tableau seht und ihr denkt euch so, bitte komme ich nicht gegen den. Oh, das ja, ist der so ein unangenehmer Spieler.
So einen hatte ich. Ich will jetzt hier auch jetzt keine Namen unbedingt nennen, aber ich hatte so einen Spieler, da hatte ich als Kind schon immer, wenn ich das gesehen habe im Tableau, nicht so, nein, das kann nicht wahr sein. Und natürlich, was ich auch immer sagen muss, wenn ich gegen meine Trainingspartner gespielt habe, war das auch immer so, irgendwie wusste ich, ich muss das gewinnen, so ungefähr. Und das ja waren immer so Gegner, wo ich sagte, boah, da haben wir schon ein bisschen Bauchschmerzen gegen die.
Marc, du?
Ich werde jetzt auch keinen Namen nennen. Vielleicht lade ich ihn irgendwann hier als Gast ein.
Das wäre immer schön.
Es gab eine Zeit lang, würde ich jetzt mal sagen, vor einem Jahr noch oder vor zwei Jahren, da gab es einen ganz bekannten LK-Goat. So haben wir ihn alle genannt.
Oh ja.
Auf der LK-Tour, ihr müsst wissen, als Quereinsteiger kämpft man sich in der LK-Tour nach oben. Und der war auf der LK-Tour im Bereich von LK7 bis 23 so der Goat. Der hat immer so die LK7 gehabt und hat auch eigentlich jedes Turnier gewonnen.
Der war gefürchtet.
Und ich habe immer gehofft, dass ich nicht in der ersten Runde auf ihn treffen muss, weil ich damals noch schlechtes Ranking hatte, damit ich nicht Nebenrunde spielen muss. Und das hat sich ja mittlerweile gewandelt. Mittlerweile würde ich danach lechzen, gegen ihn zu spielen.
Oh, okay.
Weil ich mir ziemlich sicher bin, ich würde ihn schlagen.
Also bist auf jeden Fall da ein bisschen selbstbewusster geworden. Ja, ich glaube, je älter ich jetzt wurde, so mehr war es mir eigentlich egal, gegen wen ich spiele. Aber in der Kindheit, Jugend hat es schon eine große Rolle gespielt. Ja,
ja, ich hatte das auch. Es, glaube ich, wäre wahrscheinlich jetzt immer noch, wenn ich gegen ihn spielen würde. Da ist es einfach so, ich weiß, es werden bei dem Match Punkte kommen, wo ich mir denke, das kann doch nicht wahr sein, dass es schon wieder so ist. Weißt du, so Battle, die dann gegen dich laufen. Und es ist immer gegen diese Person so, wo ich mir denke, das ist doch unglaublich. Man muss schon dann so auf den Platz gehen, mit dieser Einstellung. Das wird kommen, stell dich drauf ein. Und es kommt auch.
Dann ist es eine gute Einstellung, ja. Aber du musst darauf einstellen.
Du musst dich darauf einstellen, sonst wirst du verrückt. Du drehst durch.
Ja.
Aber um vielleicht da wieder zurückzukommen, ich bin mir sicher, den Spielern geht das genauso gegen Kyrgios.
Ja.
Die wissen, der wird seine verrückte Show machen, der wird seine Spiele machen und die haben Angst davor.
Die haben alle Angst vor ihm, wie Nico schon gesagt hat. Ist für mich Punkt aus, da brauchen wir gar nichts zu diskutieren. Dann braucht man ja auch nicht mit Isner und Karlovic zu kommen. Er ist der beste Aufschläger auf der Tour.
Ja, der hat
kann
dann einfach
alles.
Absolut.
Weil der kann halt einfach alles und der macht auch einfach, was er will. So gefühlt.
Deswegen
der
ist er auch so
halt,
gut.
Genau, der spielt halt so, auch wenn man sich so mal seine Strategie anguckt, der spielt halt null nach den, sag ich mal, nach den Regeln. Der macht halt einfach, was er will. Und deswegen ist der brandgefährlich.
Und auch, wenn es drauf ankommt, ein bestes Tennis.
Der ist brandgefährlich. Immer auch, aber muss man ja sagen, bei ihm ein Kandidat, wo mal die Sicherung durchbrennen können. Das ist ja nicht das erste Mal, dass es, oder es ist, sagen wir so, es kommt mal häufiger vor, aber dass er den geschlagen hat, ist für mich jetzt ehrlich gesagt dem Medvedev keine richtig krasse Überraschung, weil man muss auch sagen, der Kyrgios hat einfach dieses Jahr auch bärenstark gespielt. Was er gespielt hat, die Turniere, waren immer gut.
Ich glaube auch mindestens im Halbfinale.
Ja, ja. Aber ich glaube, das war ein gutes Schlusswort jetzt. Ja, er hat irgendwie den Code von Medvedev geknackt, der hat dieses weite Hintenstehen, dieses defensive Spiel geknackt, aber vielleicht ist Kyrgios auch so ein Kandidat, den man mal wirklich ausführlicher mal in der Folge überquatschen kann. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Match.
Carreño Busta gegen Khachanov. Ich starte. Für mich überraschend. Ich war mir sicher, dass Busta in 3 oder 4 gewinnt. Ich persönlich kein Fan von Khachanov. Nicht eigenartige Technik.
Doch.
Unorthodoxe Technik, sage ich mal so. Aber Carreño Busta ein 1000er gewonnen. Gut drauf gewesen. Bei den US Open 2-mal im Halbfinale gewesen. Wille, die Überzeugtheit war eigentlich alles da. Und dann 5 auszuscheiden, war ich schon sehr überrascht. Muss dazu sagen, ich habe das Match nur in den ersten 2 Sätzen gesehen.
Ah, ich habe nämlich nichts gesehen, auch nur Highlights hinterher.
Da war es umkämpft, da war der erste für Carreño Busta und der zweite dann für Khachanov. Danach der nächste geht ganz glatt weg, also er geht 1-6 weg, kommt dann nochmal ran, aber irgendwie, du hast auch gemerkt in dem Match, so auch irgendwie, ich habe es im ersten Satz auch so gemerkt, da passiert zu wenig.
Mhm.
Der kann den nicht so wegspielen, wie er sich gerade erhofft.
War der zu dominant, der Khachanov?
Nee, nicht zu dominant, aber es war von beiden Seiten, auch wie Nico jetzt gesagt hat, kein beeindruckendes Spiel. Es war nicht schön zu gucken.
Ich hab den ersten Satz auch gesehen. Ich muss ehrlich sagen, das ist halt so, wenn die beiden gegeneinander spielen, von ihrer Spielanlage auch, kann man jetzt, finde ich, aber auch kein spektakuläres Match erwarten.
Das stimmt.
Ja, also deswegen, sage ich mal, man darf auch nicht vergessen, die haben ja beide schon auch ein paar Runden vorher gewonnen. Also ein gewisser Selbstvertrauen ist da. Ja, der Carreño Busta hat vorher das 1000er gewonnen und man denkt so, der sollte vielleicht sehr, sehr weit kommen. Aber ich glaube, auf dem Niveau dann oder ab dem Zeitpunkt im Turnier kann halt auch jeder gegen jeden gewinnen, gerade bei den beiden. Das ist vielleicht dann auch wirklich Tagesform. Ich hatte den ersten Satz gesehen. Ich meine, dass der Carreño Busta den irgendwie 6-4 gewonnen hat und dann, dass er dann aber dann ja irgendwie, die anderen Sätze gingen ja auch recht.
Ganz schnell weg mit Break.
Ja, so schnell weg, denn ich glaube 6-2 war es, meine ich. Der zweite Satz. Aber es war für mich jetzt auch, wie gesagt, da es jetzt auch nicht so viele Matches davon gab, aber keins, was mich irgendwie vom Hocker gehauen hat und wäre ein anderes parallel gelaufen, hätte ich wahrscheinlich umgeschaltet, wenn ich ehrlich bin.
Welches lief denn noch parallel?
Das kann ich nicht sagen.
Dann gehen wir zu, wieso nicht?
Also meinst du im Achtelfinale lief es parallel?
Nein, ich meine jetzt einfach, wir gehen zum nächsten Match.
Ach so. So meinst du das?
Ja, aber ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht so lange über die beiden reden. Das war echt kein spektakuläres Match.
Davidovic Fokina gegen Berrettini. In 5 für Berrettini. Für mich Fokina auch relativ überraschend ins Achtelfinale gekommen. Nicht so überraschend jetzt.
Ich glaube, der war mit Mute, Iwaschka und er war die 3 ungesetzten Spielern in den Achtelfinale.
Okay, gut zu wissen. Harter Fight. Am Ende platt. Und Berrettini einfach ausdauernder, zu konstant.
Mhm.
Aber jetzt erwartungsgemäß, würde ich jetzt sagen, oder?
Hätte ich jetzt auch erwartet Berrettini. Deswegen, würde ich direkt nochmal so unterschreiben.
Geht mir ganz genauso.
Mote Rüd, haben wir schon mal kurz drüber gesprochen.
Passt auch so, würde ich sagen.
Auf jeden Fall.
Ja.
Iwaschka Sinner. Ganz knappes Ding.
Ja, interessant.
Gestern Spiel. Nacht.
Sehr interessant, weil Iwaschka ist für mich auch so eine Überraschung vom Turnier. Ich meinte ja vorhin schon, wahrscheinlich Grand Slam bisher seines Lebens, wer weiß, was noch kommt. Und finde ich aber krass, dass Sinner sich da durchsetzt und sich durchfeiert, weil genau das ist ja, was so ein Hurkacz und Tsitsipas eben nicht geschafft haben. So ein Spieler, der vielleicht das beste Tennis gerade spielt und jetzt hat er es gewonnen. Oder finde ich...
Du meinst, es gibt ihm nur viel?
Gibt ihm viel, da ist er für mich einen Schritt weiter jetzt. Der Sinner.
Ja, vielleicht im Kopf weiter, weil ich meine, ich glaube, er hat ja sogar, ich glaube, Anfang des Jahres sein Trainerteam gewechselt, weil er ja gesagt hat, dass er sein Spiel weiterentwickeln möchte, weil er das so, ja, wie man so schön sagt, so eindimensional ist. Und das sehe ich ganz genauso. Der Sinner kann für mich nur ein Spiel spielen. Das ist von der Grundlinie hart, bewegt sich gut, hat einen guten Aufschlag. Das ist wirklich wie ein Schweizer Uhrwerk, spielt der links, rechts und knallt drauf. Das ist unglaublich. Aber der hat keinen Plan B. Und das muss der noch entwickeln. Deswegen bin ich von dem einfach nicht, der spielt auch stark. Also immer für mich ein Top-20-Spieler, Top-10-Spieler. Ja, wir haben schon mal drüber gesprochen, sage ich mal, bei einem anderen Cappuccino. Aber ich bin mal gespannt, was dieser Trainerwechsel da bei dem auslöst. Und ich muss ehrlich sagen, der Sinner, der muss das auch gegen Iwaschka gewinnen, auch wenn der Iwaschka sein bestes Tennis spielt. Deswegen alles gut gemacht.
Bin ich bei dir,
aber er macht es auch gewonnen. Würde ich nochmal, wenn die nochmal spielen, würde ich es genauso sagen, muss er gewinnen.
Das, was du sagst, ganz interessant. Ich fand auch das Tennis, was er so in dem letzten Jahr so gespielt hat, ein bisschen zu stumpf, war mir ein bisschen zu basic, Grundlinientennis, zu viel Strahl, Cross-Winner, Longline-Winner, zu sehr auf Punkt gegangen, schnell auch.
Und der hatte auch keine, wenn ich dich unterbreche gerade, der hat auch keine Alternativen, also.
Genau, da wollte er hinaus. Aber was er hat, und das haben der Jen und ich mal beobachtet, als wir ein Court-Level-Training gesehen haben mit ihm und Alcaraz, das haben die meisten nicht.
Der hat Sachen, die kannst du nicht lernen.
Die hast du einfach, entweder du hast es einfach.
Absolut, der hat Sachen, die kann man wahrscheinlich nicht lernen. Und also wie intuitiv der spielt und welche richtigen Entscheidungen der trifft, ja, das kann man einfach nicht lernen. Das hat er im Blut, aber trotzdem fehlen dem für mich einfach mehr Varianten in seinem Spiel, weil der ist einfach zu ausrechenbar. Ja, also ich meine, wenn du gegen Sinner spielst, weißt du, was du bekommst. Wenn du gegen Kyrgios spielst, da hast du keine Ahnung, was auf dich zukommt. Ja. Der kann alles machen. Ja. Und das fehlt mir bei dem, ja.
Ja, ich glaube, der hat halt auch in den letzten 2-3 Jahren, der kam als junger Spieler, ist ja noch super jung, ne? 2002er Jahrgang, glaube ich.
Ist Alcaraz auch
2003?
Der ist jünger.
Ja, der Alcaraz
ist jünger, aber ist der viel komplettere Spieler.
Ja, und das meine ich im Vergleich zu Alcaraz beispielsweise. Der Alcaraz siehst du jetzt schon, dass der ja viel mehr Möglichkeiten
allein hat. Allein, was er im Netz macht, was er mit dem Stoß macht, der hat ja viel mehr, was Sinner noch gar nicht hat. Der hat viel mehr
Möglichkeiten und da bin ich mal gespannt, wie der Sinner vielleicht auch ein Thema für sich selbst, sich weiterentwickelt und wie das sich bemerkbar macht. Weil ihr wisst ja selber, wenn ihr an euer eigenes Spiel denkt, wie schwierig das ist zu sagen, oh, ich spiele jetzt mal variabler auf nichts so oder ich spiele jetzt mal solide, ich werde jetzt ein Grundlinienspieler, ich spiele alles nur noch lang hinten rein. Das spielt ja irgendwie auch gegen euren eigenen Stil und versucht das mal zu ändern. Das ist ja super schwer.
Ich finde auch interessant, was der Trainerwechsel bringen wird, weil das war super interessant. Das war kurz nach den Australian Open und da gibt es auch eine Szene, da diskutiert er mit Piatti. Piatti ist ein ehemaliger Trainer, den super lange betreut hat, dem er 14 Jahre alt war. Und da diskutiert er mit ihm und sagt auch irgendwie so zu ihm, ich habe keine Lösung, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und kurz darauf haben sie sich dann getrennt. Jetzt wird er betreut von Darren Cahill, der wiederum, wie heißt er? Halep lange trainiert hat, zu mehreren Grand Slam-Titeln geführt hat. Wen hat er noch trainiert?
Ist er jetzt nicht bei irgendeinem US-Boy in der Box?
Ja, nee. Er betreut jetzt
Sinner. Ich hab's verwechselt gerade.
Genau. Und da bin ich mal ganz gespannt, was das bringen wird.
Also, bin ich auch gespannt. Bin ich mal wirklich gespannt, ja.
Mal sehen. Cilic, Alcaraz. Cilic, auferstanden von den Toten. Kann man das so sagen?
Ja, der war ja auch sag ich mal, in Corona-Times war der so ein bisschen weg. Für mich ein Spieler, so von außen gesehen, das ist auch einer, der braucht unglaublich viele Matches und Matchpraxis, um wirklich gut zu spielen. Und wenn der aber im Flow ist,
unfassbar druckvoll
spielen. Ich kann der halt, ich meine, der hat es ja schon gezeigt, Grand Slam gewonnen, im Finale schon gespielt, mehrfach. Und der ist einfach super schwer zu spielen. Ich habe heute Morgen das Ende gesehen, noch von Alcaraz gegen Cilic. Und das war der letzte Satz. Ich finde, mein ganzes Match habe ich nicht gesehen. Ich hätte von vornherein gesagt, dass Alcaraz der Favorit ist irgendwie für mich. Aber ich fand, der Cilic hat auch wieder im fünften Satz so ein paar unglaublich leichte Fehler gemacht, die dann ihm das Match gekostet haben. Im letzten Aufschlagspiel macht er drei leichte Fehler und verliert dann den Satz dann dadurch. Aber der Sinner hatte schon irgendwie, der Alcaraz hatte schon auch so ein bisschen Schiss gehabt. Er stand super weit hinten beim Return.
Viel zu weit hinten.
Super weit hinten und hatte gefühlt schon so ein bisschen Zitterarm, das Ding dann nach Hause zu fahren. Und in der Reaktion nach seinem Match hat er sich auch richtig gefreut. Ich glaube, das war ein richtig schwieriges Match für ihn, aber stark. Ja.
Also für mich Cilic nicht unbedingt eine Überraschung. Der hat bei News Open schon immer gut gespielt. Ich glaube, diese schnellen Belege liegen ihm. Und wenn man ihn auch in den letzten ein, zwei Jahren beobachtet hat, trotz seiner vielleicht nicht so tollen Leistung, was mir aufgefallen ist, der war immer saumotiviert. Der hat sich immer gepusht, der war immer voll da. Dachte ich schon so, krass, ey, irgendwie, der ist so weit weg von seinem Level, aber der ist so ultra fokussiert und hat sich immer gepusht. Ich glaube, wir hatten mal drüber gesprochen irgendwann.
Das Mindset ist auf jeden Fall komplett on point.
Komplett da.
Ja, ja, das ist bei dem echt stark. Das muss man wirklich lassen. Dass er da immer sich pusht, auch wenn es nicht läuft und wie auch immer. Und ja, aber ich meine, der ist halt ein absoluter Voll-Profi, er weiß halt, wie es geht. Also ich meine, er stand ja schon Australian Open-Finale gegen Federer, auch in 5 verloren.
Wimbledon-Finale.
Ja, also der weiß, wie es geht, gut zu spielen. Ja, und wenn der im Flow ist, also mit seinem Aufschlag und seinen harten Grundlinienschlägen, ist der auch einfach schwer zu knacken. Ja,
und deshalb vielleicht umso bemerkenswerter, dass ein Alcaraz das halt in 5 Sätzen gewinnt. Man geht einfach schon davon aus. Das ist so verrückt.
Ja, man darf ja genau nicht vergessen.
Ich finde es aber auch auf jeden Fall gut, dass du es ansprichst. Es ist auf jeden Fall bemerkenswert, dass du es dann so in 5 gewinnst. Und ich glaube, das gibt ihm auch nochmal richtig viel.
Ja.
Also der weiß, der gewinnt, kann die Matches so gewinnen.
Ja.
Meinst du, es hat ihm gut getan? Marc, Frage an dich. Hat ihm gut getan, dass er, der hat so einen Höhenflug gehabt und hat dann vor den US Open mal ein paar Matches verloren, zum Beispiel gegen Tommy Paul, ganz überraschend, früh rausgeflogen.
Tommy Paul in 3, das habe ich sogar gesehen.
Mhm. Meinst du, es hat ihm gut getan, um sich so vor den US Open so nochmal zu fokussieren, so, oh, ich gewinne nicht jedes Match, ich muss total fokussiert sein? Oder was meinst du?
Ja. Auf jeden Fall, definitiv hat es ihm gut getan. Ich habe auch eine Pressekonferenz danach gesehen, nach dem Match gegen Tommy Paul, wo er auch sich eingestanden hat, dass er mit dem Druck nicht klargekommen ist.
Interessant.
Und ihn ein bisschen wieder gesettelt hat. Er hat gemeint, er konnte den Druck, die Erwartung nicht erfüllen und es war das erste Mal in seinem Leben, dass er sowas gespürt hat.
Weil ich meine, das ist schon krass. Ich habe jetzt gesehen oder gelesen, er ist der erste Spieler, der von den ersten 100 ATP-Matches 75 gewonnen hat.
Ja,
hat noch kein Spieler vorher geschafft. Ich glaube, der hat Nadal abgelöst und er hat die Chance, die jüngste Eins zu werden, nach Leighton Hewitt, glaube ich. Also jetzt bei dem Turnier.
Man darf nicht vergessen, dass der halt noch super jung ist. Also ich meine, was habt ihr in dem Alter gemacht? Ja, also wenn ich mir denke, was ich mal im Alter gemacht habe, ich habe nicht daran gedacht, dass ich die Eins der Welt werden könnte. Und der spielt da jetzt vor einem Publikum, vor 20.000 Leuten bei den US Open und performt da. Also der ist schon auf jeden Fall krass.
Ja. Ich könnte mir auch kein besseres Duo vorstellen. Trainer, Spieler-Duo, Ferrero und Alcaraz. Aber wir werden ihn weiterhin jetzt beobachten bei News Open. Mal gucken, was noch kommt.
Nächstes Match, Nori Rublev. Da lasse ich euch den Vortritt, weil
wir machen nicht mal so. Jeder einen Satz dazu?
Ich habe es gesehen. Muss ich ehrlich sagen, war ein bisschen enttäuschend, viel zu leicht weggegangen, muss ich sagen.
Ich habe es schon vorweggegriffen. Ich bin mega enttäuscht von Norrie. Viel mehr erwartet, war mir sicher, dass Norrie das gewinnt, weil er der solidere Spieler ist. Rublev hat danach auch gesagt im Interview, wenn er einen Ass gebraucht hat, hat er eins geschlagen. Stimmt, ist viel zu seinen Gunsten, vieles gelaufen, aber zu leicht weggegangen. In drei.
Verstehe ich nicht.
Gerade der mit seiner so einer Power, der ist mit der fitteste Spieler auf der Tour.
Der ist eigentlich auch was, finde ich, von seiner Spielart her super unangenehm, sieht auch komisch aus, diese flache, geschobene Rückhand, die sich fast schon rückwärts dreht, der Ball, ja. Und dann diese Topspin-Vorhand, übrigens auch so ein Gegner, gegen den ich keinen Bock hätte zu spielen, aber das ist, der ist einfach, der hätte dem Rublev viel mehr wehtun können. Aber er hat ihm überhaupt nicht wehgetan. Deswegen muss ich ehrlich sagen, auch total enttäuscht von dem Ergebnis.
Ja, ich habe alles gesagt. Ich glaube, ja. Ich habe nichts mehr hinzuzufügen.
Letzte Match, da wollten wir vorhin schon drauf eingehen. Tiafoe Nadal.
Weil ich habe das ja vorhin schon gesagt, da würde ich jetzt gerne mal anfangen mit. Ja. Ich muss ehrlich sagen, der Tiafoe hat mich beeindruckt, weil er, ich hatte das Ganze, die ganze Zeit schon das Gefühl, dass er der bessere Spieler ist und hat das dann auch durchgezogen. Und was ich, was in den letzten oder in den letzten Jahren immer häufiger der Fall ist, die haben den Nadal so ein bisschen mehr gelesen, auch wenn Nadal trotzdem irgendwie immer alles gewinnt, aber es, er tut sich deutlich schwieriger, dominant zu sein auf dem Platz. Mir fehlt die Dominanz hat mir gestern bei Nadal gefehlt. Aber muss ehrlich sagen, der Tiafoe hat das super gut gemacht mit diesen hohen Topspin-Bällen, die Nadal gespielt hat auf die Rückhand. Der hat die alle früh genommen und hat die wirklich reingebrettert. Ich fand das richtig gutes Match. Das beste Match, was ich gesehen habe bisher, muss
ich sagen. Da meine Frage an dich, Joel. Ich war schon vorhin ein bisschen aufgegriffen. Der Matchplan von Nadal war mit zu viel auf die Rückhand.
Ja.
Die also Vorhand von Tiafoe war keine Waffe an dem
vielleicht
Tag.
Ganz kurz zu dem, was Nico gesagt hat. Das stimmt. Nadal ist in den letzten Jahren irgendwie nicht mehr so dominant. Wahrscheinlich, weil er nicht mehr so gut laufen kann. Ich weiß es nicht. Aber er schafft es immer irgendwie einen Weg zu finden.
Ja,
und das hatte mich jetzt so gewundert.
Genau.
Und jetzt auf deine Frage zurückzukommen. Dass er in 4 Sätzen nicht merkt, ja. Dass er mehr auf die Vorhand spielen müsste, hat mich total gewundert. Weil es ist ja offensichtlich, dass der so einen Schlenker in der Vorhand drin hat, der Tiafoe, und vielleicht da anfällig ist. Der hat die Rückhand ja reingeschossen wie nix. Boah, dass der Nadal nicht in der Lage war gestern, das umzustellen, das hat mich sehr gewundert.
Ich hätte auch gedacht, dass es noch irgendwie dreht, dass er irgendwie den Weg findet, ihn zu schlagen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich ziehe meinen Hut vor Tiafoe. Der hat das richtig gut gespielt. Und
ist euch noch was aufgefallen bei dem
Match? Nee, aber ich glaube, darauf willst du nicht hinaus. Ich wusste nicht, dass Tiafoe konstant so schnell aufschlagen kann. Immer über 220, teilweise.
Ja, teilweise hat er wirklich da Dinger rausgelassen, das stimmt schon.
Auch im richtigen Moment dann.
Im richtigen Moment hat er der erste kam dann.
Ja. Also, was war nochmal deine Frage, Joel?
Ob euch was aufgefallen ist bei Nadal noch, was überhaupt nicht funktioniert hat, weil du jetzt das Thema Aufschlag bei Tiafoe angesprochen hast. Wisst ihr eigentlich, glaube ich, worauf ich hinaus will?
Ja, der Aufschlag.
Aufschlag von Nadal.
Aber das haben die auch geänderten Ball im Match.
Ja, angeblich. Weil er eine Bauchmuskelverletzung hatte. Der hat den Ball super flach geworfen.
Stimmt.
Und der hat ja so wenig freie Punkte bekommen, wenn er manchmal
Kort immer hatte. Riskiert beim Zoten.
Ja.
Immer riskiert.
So schnell.
Ja, aber das ist mir grundsätzlich, um das mal kurz zu sagen, auch aufgefallen, dass die bei alle gefühlt bei den Aufschlägen, bei den zweiten Aufschlägen, ist bei super vielen Spielen aufgefallen, die gehen unglaublich drauf bei den Returns. Also der wird direkt Gas gegeben, da gibt es keinen, der sich weit zurückfallen lässt. Ich habe, also, die Matches, die ich gesehen habe, das ist mir aufgefallen, aber um wieder zurück zu Nadal und Tiafoe zu kommen, ich finde, der bessere Spieler hat tatsächlich gewonnen.
Tatsächlich, ja.
Tatsächlich, Nadal hat nicht sein bestes Tennis gespielt. Marc, hast du dazu noch was zu sagen?
Lass ich komplett so stehen, bin komplett bei Nico.
Jetzt sind wir ja die ganzen Matches durch, oder? Dann
wir sind die ganzen Matches
frage
durch.
Ich euch jetzt direkt, wer ist euer Favorit bei den Herren? Ich meine, ich glaube, wir haben doch jetzt eigentlich nur noch Leute drin, die
noch nie ein
Grand Slam gewonnen haben, oder?
Ja, Grand Slam gewonnen haben.
Und wir haben Kyrgios, Khachanov, Berrettini, Ruud, Sinner, Alcaraz und Rublev, Tiafoe.
Und genau. Zwei Spieler können die Eins der Welt werden, nämlich Alcaraz und Ruud.
Also ich bin wirklich, da wir jetzt 9 Grand Slam Champion bekommen, meine Frage an dich, Marc, was glaubst du, wer holt den Titel?
Fest davon überzeugt, Alcaraz.
Alcaraz, Joel, was sagst du?
Kyrgios, weil er hat nicht Nadal oder Djokovic, die ihn im Finale bremsen. Die ihn im Finale bremsen können.
Ich finde es super spannend, weil jeder weiß auch, dass es jetzt einen neuen Grand Slam-Titel gibt und da ist kein Djokovic mehr, wo man vielleicht weiß, okay, gegen den kann man eh nicht gewinnen, so gefühlt. Ich sage auch Kyrgios, weil ich glaube, er wird vielleicht das als größte Chance sehen.
Das stimmt.
Ich glaube, es ist für ihn die größte Chance auf dem Hartplatz und jetzt ist jetzt keiner dabei. Ich glaube, die haben alle mehr Angst vor Kyrgios, als dass Kyrgios jetzt irgendwie
Kyrgios hat auch vor gar keine Angst.
Ne? Ja, aber dass er weiß, im Finale gegen den Djokovic oder so, das ist halt immer so eine Sache und die sind halt nicht dabei. Es gibt einen neuen und ich glaube, der Kyrgios macht's. Ich glaube, der macht's.
Okay, sehr interessant.
Gut. Können wir ja dann mal, wenn wir nochmal unsere Review machen für die US Open, können wir ja mal sehen, ob wir richtig gelegen haben.
Ja genau, ihr werdet ja das nächste Mal von uns hören. Nach den News Open und dann können wir ja mal schauen, wer hier richtig getippt hat.
Genau, das war's mit unserer ersten Folge Stopp, Lopp und Cappuccino und wir sehen uns beim nächsten Mal.
Wir sehen uns, bis dann.
Tschüss.